Preist dem Herrn. Wir gehen weiter in unserer Lehre, Botschafter an Christi Stadt. Und wir wollen weiter uns anhören, was Jesus sagt über den Heiligen Geist. Denn wir haben festgestellt, dass er sagt, dass er durch den Heiligen Geist diente. Die übernatürlichen Resultate seines Lebens kamen nicht zustande, weil er der Sohn Gottes war und diese Vorzüge von Natur aus hatte, sondern weil er eine Gemeinschaft, eine Partnerschaft, eine Beziehung hatte mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, der Heilige Geist wird zu euch kommen, zu seinen Jüngern. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Er kommt auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein. So, es geht alles darum, dass wir eine Vertrauensbeziehung entwickeln zu dem Heiligen Geist. Darum geht es. Wenn wir das haben, dann werden Gaben des Geistes durch uns fließen. Heilung wird fließen. Die Kraft Gottes wird sich manifestieren. Denn es liegt an uns, der Heilige Geist in uns. Er ist bereit. Er ist fit. Er ist nicht irgendwie ermüdet durch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Da hat er sowieso nicht so viel zu tun gehabt. Er ist voll in Form in dir. Und der Heilige Geist sucht dich zu gewinnen, dass du dich lernst hinzugeben. Und wir alle haben von Natur her gewisse Schwierigkeiten. Und vielleicht besonders habe ich herausgefunden, wir mit unserer deutschen Vergangenheit, uns einem Geist zu öffnen. Um von einem Geist gebrauchen zu lassen, einen Geist durch uns zu fließen, weil wir eine Geschichte hinter uns haben, noch gar nicht lange zurück, wo ein Geist von diesem Volk Besitz ergriffen hat und wo schreckliche Dinge geschehen sind. Und ich glaube, geistesgeschichtlich gesehen ist eines der größten Absichten Satans mit dem Dritten Reich das gewesen, dieses Volk der Deutschen, das meiner Meinung nach einen besonderen Plan hat in der Evangelisation der Welt, Misstrauen und Angst zu geben, sich hinzugeben einem Geist. Weil sie die Erfahrung in den Knochen haben oder irgendwo in der Vergangenheit einfach gemacht haben, die sitzt drin, dass es gefährlich ist und dass wir missbraucht und gebraucht und verführt werden, wenn wir einem Geist uns öffnen. Und ich glaube, das ist die Absicht Satans gewesen mit der ganzen Inszenierung des Dritten Reiches, das deutsche Volk zu verderben, ein Vertrauen und eine Beziehung zu entwickeln zu Gott, dem Heiligen Geist. Weil nur wenn wir das schaffen, wenn uns das gelingt, dann werden wir unsere Rolle, die wir haben, ganz sicherlich haben. Denkt einmal nur an die deutsche Mentalität, wie gründlich wir alles machen. Wie ordentlich und wie systematisch. Und mit wie viel Planung und Überlegung, wenn wir die Aufgabe der Weltevangelisation endlich mal in die Hände bekommen und ausgerüstet sind, dann wird es nach deutscher Manier aber sehr gründlich zugehen und wir werden aufräumen. Wir werden wirklich systematisch und kraftvoll und effektiv arbeiten. Und jeder wird es sehen, das ist nicht nur made vom Heiligen Geist, auch made in Germany. Jeder wird das sehen, ganz bestimmt. Das ist meine Überzeugung. Und darum ist der Schlüssel, Vertrauen zu entwickeln zum Heiligen Geist. Wie bekommt man Vertrauen zu einer Person, indem man etwas lernt über ihre Absichten? Wenn du lernst über die Absichten einer Person, dass sie gut ist, dass sie dir nicht wehtut, dass sie dich nicht missbraucht und verführt, dann wirst du dieser Person gegenüber dich öffnen. Und du wirst lernen, eine Beziehung zu haben. Und es geht mir hier jetzt in diesem Teil darum, Beziehung herzustellen zum Heiligen Geist. Paulus sagt, die Gemeinschaft, am Schluss des 2. Korintherbriefes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gemeinschaft. Und da sind wir immer noch davor und sagen, ja, darf man den Heiligen Geist ansprechen? Ist das überhaupt richtig? Und schon seit Jahrhunderten singt die Kirche Jesu Christi, singt sie Lieder, komm Heiliger Geist und so weiter. Aber wir sagen, oh, dürfen wir das tun? Dürfen wir den Heiligen Geist ansprechen? Was heißt Gemeinschaft? Dieses Wort Gemeinschaft ist eine Wechselbeziehung, ein Geben und ein Nehmen. Zeig mir eine Gemeinschaft, die ohne Worte abgeht. Meine Frau von Zeit zu Zeit beklagt sich, dass ich zu wenig mit ihr rede. Und dann hat sie recht, wenn sie das tut. Und sie ist geistlich so emanzipiert, dass sie nicht sagt, oh, das ist mein Kreuz, das muss ich tragen. Sondern sie erinnert mich an die Worte, die der Herr mir gibt und sagt, hör mal, das ist deine Verantwortung deiner Frau gegenüber. Und ich sage dann nicht, oh ja, weißt du, Gemeinschaft ist so viel tiefer, nicht auf dieser trivialen Ebene der Worte. Die Worte, das haben wir schon, die Stufe haben wir schon hinter uns. Und heute schweigen wir ganz tief und innig. Das würde sie nicht verstehen. Und sagt, das ist nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist heißt Gemeinschaft. Ich teile ihm mit, wie es mit mir los ist und wie ich Dinge empfinde und wie ich etwas sehe und auch wie ich fühle in solchen Situationen, wer etwas möchte von mir. Ich sage, das fühlt sich nicht leicht an. Und er sagt, ja, das verstehe ich. Aber wenn du durch bist, 5 Minuten später, wenn du deine Sache gemacht hast, 5 Minuten später, du wirst so eine Begeisterung erleben und so eine Freude und du wirst die Resultate sehen und du wirst froh sein, dass du es getan hast. Sage ich, ja, Heiliger Geist, wenn du schon vorher mir das sagst, dann werde ich es tun. Gemeinschaft heißt, mit ihm zu reden und von ihm zu hören. Und bevor du anfängst, vom Heiligen Geist zu hören, musst du glauben, dass du von ihm hören kannst. Und wie viele Christen sagen mir, oh, ich kann die Stimme Gottes nicht hören. Zu mir redet er einfach nicht. Aber doch, er redet. Bevor du empfängst von ihm, musst du glauben, dass er zu dir redet. Der Heilige Geist redet zu dir und du kannst hören, was er zu sagen hat. Glaub mir das. Glaub mehr mir als deinen Gefühlen. Glaub mehr dem, was ich sage, als dem, was du darüber fühlst. Du kannst ihn hören und bevor du ihn hörst, musst du glauben, dass du ihn hören kannst. Und der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor für das Übernatürliche. Sei es Geistesgaben, Kraft zu heilen, die Salbung oder was auch immer. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor. Und das ist das Schöne, er ist es, nicht eine bestimmte Zeit aus der Kirchengeschichte oder der göttlichen Heilsgeschichte, wo Jesus sagt, das ist die Zeit, wo die großen Dinge geschehen. Oder das sind die Männer, die Apostel, durch die die großen Dinge geschehen. Ich weiß nicht, wie man auf diese Theorien kommen konnte, dass mit den Aposteln alles ausstirbt. Das ist mir völlig unverständlich. Es hat Heilung und ein Zeichen und Wunder gegeben, lange bevor der erste Apostel auf der Erde gelebt hat. So, wenn sie vorher da waren, vor den Aposteln, dann warum sollten sie mit den Aposteln aussterben? Und auch die Apostel, sagt uns die Bibel, sind nicht ausgestorben. Auch heute gibt es Apostel. Aber die Zeichen und Wunder sind nicht gebunden an bestimmte Heilszeiten oder irgendwelche solche besonderen Abschnitte oder besondere Berufungen, sondern sie sind gebunden an die Person des Heiligen Geistes. Und wenn du dir anfängst klarzumachen, der Heilige Geist, der durch Paulus gewirkt hat, der durch Jesus gewirkt hat, der durch Petrus gewirkt hat, der Heilige Geist, der durch die Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte gewirkt hat, dieser Geist ist jetzt in mir, er ist derselbe. Er ist nicht anders, er ist nicht weniger, er ist nicht schwächer geworden. Er ist in mir. Dann fällt es dir leicht zu erwarten, dass dieselben Dinge auch geschehen sollen. Natürlich wachsen wir und die Art, wie wir oder wie weit wir vertrauen, nimmt zu. Aber es fängt an und wir erleben übernatürliche Erweisungen des Heiligen Geistes. Er ist in dir und er ist fähig, wunderbare Dinge zu tun. Und als ich das entdeckte, ich bekam eine ganz neue Beziehung zum Heiligen Geist. Und ich sagte, in mir wohnt einer, der Dämonen austreiben kann. Dass ich das nicht kann, habe ich jahrelang als Christ bewiesen und bestätigt. Aber ich entdeckte, in mir wohnt einer, der kann, was ich nicht kann. In mir wohnt einer, der kann heilen. Und er wohnt nicht nur in mir. Jesus sagt, er will aus mir heraus. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, welche empfangen sollten, die an ihn glauben. Jesus sagt nicht nur, der Heilige Geist kommt zu den Gläubigen, er fließt von dem Gläubigen. Er hat die Sicht, der Heilige Geist wird von dir fließen. Aus deinem Körper heraus fließen. Wir haben gehört gerade letzten Sonntag über den Tempel Gottes und wie Hesekiel beschreibt, dass der lebensschaffende Strom aus dem Tempel herausgeht und wie es ein Wasser ist, was ungeheuer kraftvoll ist und lebendig ist und keimabtötend ist, wo dieses Wasser hinkommt, kommt Heilung und Gesundheit. Da sind die bitteren Lachen, das bittere Meer und das Wasser kommt hinein. Und dann sagt Hesekiel, überall, wo das Wasser hinkam, wurde es lebendig. Leben entstand, wo das Wasser hinkam. Und das ist, was der Heilige Geist durch dich tun will. Er möchte von dir fließen. Jesus sagt, er wird fließen von dir. Jesus weiß es. Und er sagt es, wie es sein wird. Er sagt nicht, es könnte sein, ich wünschte, es wäre so. Er sagt, wie es ist. Und du sagst, ja, von mir fließt nichts. Jesus hat gesagt, er wird fließen. So komm du, Jesus, nicht mit deinen Erfahrungen. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird von dir fließen. Und er wird dann fließen, in Zukunft fließen, wenn du jetzt glaubst. Wer an mich glaubt, glaubt es vom Deutschen her, glaubt es mir, ich habe das studiert, von der Zeitform Gegenwart. Wer glaubt, von des Leibe werden fließen, Zukunft. Glauben jetzt, fließen später. Früher habe ich mir immer Gedanken gemacht um die Wunder. Aber Jesus sagt, nein, kümmere dich um den Glauben. Kümmere dich um das Vertrauen zu mir. Diese Zeichen werden folgen, Zukunft. Wem? Denen, die glauben, Gegenwart, nicht die glauben werden. Du glaubst jetzt, die Zeichen folgen dir später. Such nicht die Zeichen, such das tiefere Vertrauen zum Herrn. Und Zeichen werden folgen, Zeichen werden kommen in dein Leben. Und der Heilige Geist, diese Kraft, die das bewirken kann, gehört dir und gehört der Welt. Und er will durch dich wirken. Er möchte durch dich wirken. Und du wirst ihn ganz neu kennenlernen. Er ist nicht nur in verschiedenen kleinen persönlichen Bereichen tätig, sondern er ist in dir und er will aus dir heraus zum Wohle anderer. Als ich das entdeckte, weißt du, ich bin ja seit vielen Jahren schon viel gereist, auch im Ostblock. Ich kriegte eine heimliche Genugtuung und Freude, Schadenfreude, wenn ich durch die Grenzen fuhr. Weil du wirst ja ganz genau gecheckt und dann wird geprüft, haben sie mit Waffen oder Bibeln, Munition. Da siehst du schon, wie sie die Bibel einstufen, in welcher Abteilung sie das nennen. Ja? Und ich war immer brav und habe das nicht getan. Und ich habe niemals erlebt, dass sie mich fragen, führen Sie Heiligen Geist ein. Haben sie nie gefragt. Und die checkten mein Auto und ich sagte, Heiliger Geist, wie gut, dass es für dich keine Sonden gibt und Suchgeräte und irgendetwas. Und Zoll musste ich auch nie bezahlen. Niemals. Und ich ging hin zu den Geschwistern und sagte, hört mal, was seid ihr so bekümmert? Ihr könnt dies nicht und ihr schafft das nicht und hier geht es nicht wie im Westen und dies und jenes. Ich sage, wisst ihr was? Der Heilige Geist ist erlaubt bei euch. Er ist nicht verboten. Ich habe ihn reingebracht, niemand hat mich gehindert. Niemand hat mich gefragt, wie viel, in welchen Mengen. Sind Sie sicher, dass Sie alles wieder mitnehmen? Nein, ich kippe es aus und werde danach wieder neu gefüllt. Preist dem Herrn. Der Heilige Geist ist in mir und ich habe geschmunzelt mit ihm. Händchen gehalten mit ihm. Sag, ist das nicht wunderbar? Die zerbrechen sich den Kopf hier, haben Sonden so ganz fein und lang und jede Windung und Biegung im Auto können sie damit irgendwie untersuchen und dann ist da so ein Lämpchen und alles wollen sie genau finden und durch den Tank und alles. Aber den Heiligen Geist haben sie nie gefunden. Und sie wussten nie, dass er überhaupt da ist, geschweige denn, was er tun würde. Er ist in dir, du trägst ihn in dir herum. Einen Schatz hast du in dir. Wenn du Beziehung empfängst zum Heiligen Geist, wenn du Vertrauen und Gemeinschaft und Reden mit ihm hast, du fängst an, total anders durch die Landschaft zu laufen. Du wirst anders deinen viel zitierten Einkaufswagen durch Aldi schieben. Weil du sagst, das Wichtigste ist nicht, was in dem Korb ist. Das Wichtigste ist, was hier drin ist. Ich bringe jetzt Heiligen Geist in diesen Supermarkt. Und ich bin bereit, ich bin aufgebetet, ich bin fit, ich bin willig, zum richtigen Moment ihn herauskommen zu lassen, wann immer er möchte. Das ist das Geheimnis, was wir noch in Breite entdecken müssen, was wirklich Evangelisation im Alltag kraftvoll machen wird. Dass wir spüren, wann er sich manifestiert, dass wir spüren, wann er etwas tun will. Und dass wir so eingeschaltet sind auf seine Frequenz. Du weißt ja, dass es Leute gibt, die vom Berufswegen, weil sie eben Kriminelle sind, den Polizeifunk abhören. Für sie wäre es ein echtes, ein Berufsfehler, ein echter, unverzeihlicher Fehler, wenn sie etwas planen und sie würden nicht vor und während der Aktion den Polizeifunk hören. Und sie haben ihr Radio extra so hingekriegt, dass sie diese Frequenz empfangen können. Weil das gehört zu ihrem Beruf. Und nicht auf dieser Welle zu sein und empfangsbereit zu sein, ist ein schwerer Fehler für solche Berufsverbrecher. Wir als Christen müssen eingestellt sein auf die Welle des Heiligen Geistes. Das nützt nichts, dass du bei 106 rummachst, sondern du musst den Heiligen Geist empfangen und hören, was von ihm kommt, um die notwendigen Instruktionen zu bekommen. Verstehst du? Es liegt nicht daran, dass von ihm nichts kommt, sondern wir funken auf der falschen Welle. Und wir müssen ihn hören und wir müssen offen sein und wir müssen wirklich zulassen und glauben, dass er redet. Er wird reden zu dir. Er wird dir Dinge mitteilen. Und all diese Geschichten, die du vielleicht früher auch gehört hast wie ich, oh, das ist alles nicht mehr für heute oder das ist nur für ganz besondere Leute. All das wird nicht mehr leben in dir, weil du das Wort entdeckst und das steht drin, dass der Heilige Geist zu dir kommt und dass er zu dir einfach all diese Dinge mitbringt. Und diese Dimension ist für dich da. Was sagt Petrus zu Pfingsten? 2,38 Apostelgeschichte. Tut Buße, lasst ein jeglicher sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wir gehören nicht zur ersten Generation, wir gehören nicht zur zweiten Generation, nicht zur dritten Generation, aber wir gehören zu all denen, die ferne sind, so viele der Herr zurufen wird. Wenn der Herr dich gerufen hat, dann gehörst du dieser Kategorie, die Verheißung des Heiligen Geistes gehört dir und das schließt alles ein, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Und da gibt es keine Abstriche oder irgendwie den Fall, dass nur die Fülle da irgendwie für die Apostel war oder irgendwelche anderen Auserwählten und für dich bleibt dann nur irgendwie noch so Schmalspur-Charismatik über. Das ist nicht der Fall. Johannes 14, da gehen wir ein bisschen hinein in das, was Jesus sagt. Er bereitet seine Jünger vor auf das zukünftige Wirken des Heiligen Geistes, das bis heute aktuell ist und bis heute auf dem Herzen Jesu ist. Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, Vers 12 folgende. Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn. Jetzt kommt eine Begründung. Wenn immer du ein Denn findest in der Bibel, frag, warum denn? Wenn ein Denn da steht, kommt eine Begründung für das, was zuvor gesagt ist. Jesus sagt, du wirst die Werke tun, die er getan hat, sogar größere, denn. Jetzt kommt die Begründung, warum du die Werke Jesu und sogar größere tun wirst. Denn ich gehe zum Vater. Das muss für die Jünger ein Schock gewesen sein. Sie hatten ja schon vorher Heilungen gesehen. Sie haben ja schon gesehen, wie Jesus sie losgeschickt hat und wie sie Dämonen austreiben konnten im Namen Jesu und wie Heilungen da waren. Und Jesus sagt, ihr werdet all diese Dinge tun und nicht nur ihr, sondern jeder, der an mich glaubt, denn ich gehe jetzt weg. Sagt sie, hey, Moment mal, Jesus, das macht keinen Sinn, wenn wir das tun sollen, du bleibst besser hier. Das ist nicht logisch, du sagst, wir sollen das tun. Das hat bisher nur mit dir zusammen funktioniert. Wir sind quasi so mit auf deiner Vollmacht und Salbung geritten. Jetzt sagst du, du gehst weg und das ist das Gute, weil jetzt werden wir das auch tun. Wenn Jesus sagt, ich gehe, dann ist damit eingeschlossen, ich sende den Heiligen Geist zu euch. Und davon spricht er dann. Ich will, Vers 16, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist nur ein kleines, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt, ich gehe und ich sende den Heiligen Geist zu euch. Und er nennt ihn hier den Tröster. Und ich wünschte, dass von dem Moment an, wo es eine deutsche Bibel gab, wir eine Amplified Bible gehabt hätten. Das ist die amerikanische Bibel, wo die verschiedenen Nuancen und Bedeutungen eines Wortes nebeneinander aufgezählt werden. Dann würde hier nicht nur stehen der Tröster, sondern der Tröster, der Helfer, der Beistand, der Anwalt. Und ich glaube, das hat viel, viel dazu beigetragen, dass hier, wenn hier der Tröster steht, dass sich so eine Tröstermentalität über Jahrhunderte breit gemacht hat. Was passiert, wenn jemandem gesagt wird, du brauchst den Tröster, du brauchst den Tröster? Und er hört nichts anderes. Er badet in Selbstmitleid. Oh ja, ich brauche den Tröster, die Welt ist schlecht und immer schlechter und zu mir sind sie besonders schlecht. Und man verpasst oder man verwechselt die Ablehnung und den Spott, den man bekommt von der Welt, wegen Trotteligkeit und Inkompetenz und Dummheit und Unfreiheit und so weiter. Man verwechselt das mit Verfolgung und sagt, oh, die Welt ist so böse, ja, wir brauchen den Tröster. Und das ganze Selbstbild der Christen war total defensiv, auf sich selbst bezogen. Die Welt ist böse, alles entgegen uns. Wir brauchen den Tröster, damit wir noch durchhalten können bis zur Entrückung. Damit wir es gerade noch schaffen. Aber das war nicht das Bild, das Jesus hatte von der Gemeinde. Das war nicht das Bild, das die Apostel hatten von sich selbst. Sie haben nicht gedacht, oh böse Welt, wir brauchen den Tröster. Sondern sie haben gehört, dass Jesus sagt, der Helfer kommt zu euch, Dynamit, Power kommt zu euch. Ihr werdet hingehen und ihr habt dieselbe Kraft, die ich hatte. Und ihr werdet sehen, dass es genauso ist, als wenn ich da wäre. Nur, dass es jetzt Hunderte und Tausende und Zehntausende sind und vorher nur ich alleine. Und darum ist es so gut, dass ich gehe. Das ist, was Jesus ihnen sagte. Und sie haben das verstanden, sie haben nicht ein negatives Bild von sich gehabt, wo die Kirche sich verschanzt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle können nicht standhalten. Die Pforten der Hölle können nicht standhalten. Sie möchten die Gemeinde unten halten, klein halten, in Schwierigkeiten, in Kämpfe, in Bedrückung halten. Und sie lehnen sich auf und die Gemeinde Jesu bricht einfach hindurch. Und bricht ein in das Reich der Finsternis und plündert, was nur zu plündern ist. Die Pforten der Hölle können nicht standhalten dem Ansturm der Gemeinde Gottes. Das ist die Sicht, die Jesus hatte. Und über Jahrhunderte war diese Tröstermentalität da. Oh, wir armen Menschen. Wie schrecklich und böse ist diese Welt. Und alles, was man hatte, ist irgendwie nur so das Notdürftigste, um über Wasser zu bleiben, um nicht unterzugehen. Und Jesus sagt, er ist der Helfer. Er tut das, was ihr nicht tun könnt, aber ihr müsst das tun, was ihr tun könnt. Er kommt zu euch, er wird in euch sein. Und dann in Johannes 16 noch einmal spricht er über das zukünftige Wirken des Heiligen Geistes. Und wiederum nirgendwo eine Einschränkung. Das trifft aber nur zu für das erste Jahrhundert. Sondern das war das allgemeine gültige Wort Gottes über das Heilige Geist-Zeitalter. Und wieder sagt er, es ist gut, Vers 7, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. So, hier wird ganz klar gemacht, zu wem sendet Jesus den Heiligen Geist? Zu den Gläubigen, zu euch. Er kommt also zu uns. Jetzt aufgepasst, Vers 8. Und wenn derselbe kommt. Jesus sagte gerade, zu wem oder wohin kommt er? Zu den Gläubigen. Also könnten wir das hier einsetzen und erweitern. Wenn derselbe zu euch kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Ist das nicht interessant? Jesus sagt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt, wird er an der Welt wirken. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit für den Heiligen Geist, wenn er zu uns gekommen ist, an der Welt zu wirken, indem er von uns ausgeht in die Welt. Das ist die einzige Möglichkeit, sonst ist er in uns und bleibt in uns und er wird nichts tun können. So was Jesus hier sagt, ihr seid der die Durchgangspforte für den Heiligen Geist. Von euch aus ergießt sich der Heilige Geist in die Welt. Das ist, was Jesus sagt. Und über Jahre als Christ hatte ich die Idee einer Erweckung. Hier sind wir, sicherlich, wir beten und leben ein ordentliches Leben. Aber irgendwann sagt Gott, es ist zu weit. Und dann öffnet er den Himmel und vom Himmel fällt der Heilige Geist auf die Heiden und sie bekehren sich zu Tausenden. Und das ist nicht, was Jesus sagt über eine Erweckung. Jesus sagt, der Heilige Geist würde von den Gläubigen ausgehen zur Welt. Von uns geht er aus zur Welt. Seht ihr, das ist genau dasselbe, was er in Johannes 7 sagt. Von dem Leib des Gläubigen fließen die Ströme. Er kommt zu uns und er fließt hinaus in die Welt und er handelt an der Welt. Und er tut etwas sehr, sehr Interessantes. Er tut nämlich ihnen die Augen auf. Warum muss er ihnen die Augen auftun? Weil Paulus sagt, der Gott der Welt hat sie verführt und verblendet, dass sie in Lüge leben, in Täuschung leben. Und wir brauchen nur einmal mitzukommen, freitags oder samstags auf die Straße und dieses unlogische, verworrene und in sich so widersprechende zu hören, was die Menschen dort sagen, über ihr Leben und über Jesus und so weiter. Und wie wenig das durchdacht ist, an allen Stellen des Lebens können wir denken. Und an der Stelle plötzlich, egal wie akademisch und hochgebildet man ist, das Denken versagt einfach. Und man redet den größten Unsinn und merkt es nicht. Weißt du, was ich meine? Ich frage ganz konkret, was ist der Sinn deines Lebens? Und er sagt, oh, das weiß ich nicht. Aber ich suche das. Ich sage, wie lange suchst du schon? Er sagt, 30 Jahre. Ich sage, wie lange hast du noch zu leben? Maximal 30 Jahre, sagt er. Ich sage, wenn du in 30 Jahren den Sinn deines Lebens nicht gefunden hast, rein statistisch gesehen, wie groß ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du es in den nächsten 30 Jahren noch finden würdest? Darüber hat er noch niemals nachgedacht. Niemals ist ihm das bewusst geworden, was für ein Unsinn das ist, was für ein Greifen nach irgendwelchen vagen Hoffnungen sind, die absolut unbegründet sind. Jegliche Lebenserfahrung widerspricht diesen Hoffnungen. Und trotzdem haben die Menschen einen Glauben und sie klammern sich an irgendetwas. Weil sie etwas glauben möchten und glauben müssen und sich an etwas festhalten müssen. Und die einzige Erklärung für so ein unlogisches und undurchdachtes Denken, was wir vorfinden, wenn es um geistliche Fragen, um die Ewigkeit geht. Und ich finde das wirklich interessant. Die Menschen machen sich gar nicht klar. Und oftmals sage ich das auf der Straße. Ich sage, schau mal, es ist doch so. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast recht, es gibt keinen Gott, dann bleibt alles so, wie es ist, oder aber wir haben recht. Und wenn es wirklich so ist, dass wir recht haben als Christen, wenn die Bibel recht hat, dass es Jesus gibt, dass es die Erlösung gibt, dass es den Teufel gibt, dass es eine ewige Verdammnis gibt, dann musst du unbedingt herausfinden, mindestens 50-50 sind die Chancen. Du musst doch unbedingt herausfinden, ob das, was wir sagen, wahr ist oder nicht. Davon hängt deine Zukunft ab, dein Leben hängt davon ab. Achselzucken, naja, sie beschließen einfach, sie haben recht. Kein Wissenschaftler würde sich jetzt erlauben, in unbedeutenden Detailfragen so schlampig vorzugehen. Und doch kannst du die größten Gelehrten und Universitätsprofessoren und Akademiker und Dozenten und sonst irgendwas auf der Straße finden und sie erzählen dir, es ist solch ein Unsinn. Und Paulus sagt, das hängt damit zusammen, dass der Geist dieser Welt einfach wirkt und das Denken der Menschen vernebelt hat, verführt hat. Und der Heilige Geist ist genau die Antwort. Ein Geist Satans ist gekommen, hat die Welt im Griff und ein Geist Gottes kommt und räumt wieder auf. Er wird der Welt die Augen auftun. Oder sagen wir es mit anderen Worten, die Lüge verjagen. Licht bringen, wo Dunkelheit ist. Klarheit, wo Verwirrung ist. Er wird der Welt die Augen auftun. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und dann wird es beschrieben über die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Er wird also überführen von diesem Geist der Unabhängigkeit, von diesem Geist, wir sind Gott, wir machen alles selbst, wir haben alles im Griff. Wir können alles, wir brauchen Gott nicht. Wir haben ihn schon abgeschafft. Von dieser Sünde des Stolzes und der Unabhängigkeit und der Eigenwilligkeit wird der Heilige Geist überführen. Er wird nicht überführen, wie schlecht das Trinken und das Drogennehmen und das Rumhuren ist, sondern über diese Wurzel des Lebens, Unabhängigkeit, wird der Heilige Geist reden. Und wenn das der Heilige Geist reden will, sollten wir auch reden, was der Heilige Geist reden will. Lass uns nicht etwas reden, was er nicht bestätigt. Warum sollten wir uns mit den Leuten streiten über Rauchen und Trinken und dies und jenes? Sie können rauchen und trinken und Huren aufgeben und fahren doch in die Hölle. So lass uns das reden, was der Heilige Geist reden möchte, weil dann wissen wir, er wird es bestätigen. Er bestätigt das, was er gesagt haben möchte. Und dann tut er der Welt die Augen auf, und das hier wird jetzt hochinteressant, über das Gericht. Und jetzt steht hier interessanterweise nicht, dass ihr alle schlottern müsst, ihr Ungläubigen, sondern über das Gericht, das vollzogen ist am Kreuz über Satan. Dass Satan, der Fürst dieser Welt, gerichtet ist. Darüber wird der Heilige Geist den Menschen auf der Straße, die ohne Jesus sind, die Augen auftun, hat Gott und hat Jesus uns versprochen. Und was gibt es für einen anderen Weg, ihnen die Wahrheit, dass Satan gerichtet ist, besiegt ist, entmachtet ist, zu demonstrieren, als dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Werke Satans öffentlich zerstören. Diese Sprache verstehen Sie. Sie merken Krankheit, Depression, Verzweiflung oder Ängste oder Stimmen hören oder irgendwelche furchtbaren Dinge haben nicht mehr das letzte Wort. Da gibt es etwas, zumindest im Leben dieser Gläubigen, das stärker ist als diese Geschichten. Das ist eine Sprache, die jeder, egal welcher Weltanschauung er entsprungen ist, versteht. Das ist, was Sie verstehen. Eine Frau kam zu mir einmal vor ein paar Jahren und sie war in der Klinik und sie hörte Stimmen und alles, was der Doktor hatte, war Medikamente. Und sie sagte, ich sollte beten. Und meine Theologie sagte mir, sie muss sich bekehren und sie muss hierher kommen und sie muss dieses und jenes und so weiter. Aber um ihr einen Gefallen zu tun, habe ich gebetet. Und dann kam sie wochenlang in das Grundlagenseminar und hat mir wieder und wieder und wieder versichert, seitdem sie gebetet haben, Herr Pastor, sind die Stimmen total verschwunden. Diese Frau hat bis heute nicht ihr Leben Jesus gegeben und lebt verbindlich mit dem Herrn. Aber sie hat etwas erlebt, dass Jesus größer ist als diese Stimmen. Und die Stimmen haben sie gequält. Und allein die Tatsache, dass die Stimmen weg waren, war eine Erleichterung. So, sie hat gesehen, es gibt etwas Stärkeres als Qual. Eine Macht, die Qual beseitigen kann. Und das ist, worum es geht. Das ist, was der Heilige Geist durch dich tun will. Er will durch dich so fließen. Er will durch dich Menschen berühren. Lass mir eine kleine Geschichte erzählen. Zwei von unserer Gemeinde sind auf einer Party gewesen. Ist das hoch? Ist das christlich? Ist das göttlich? Jesus war auf der Hochzeit zweier. Und er hatte eine Gelegenheit, dort Wunder zu wirken. Die entscheidende Frage ist nicht, darfst du auf eine Party gehen, sondern mit welchem Motiv gehst du auf eine Party? Und sicherlich gibt es Momente in der Entwicklung einer Party oder vielleicht zu gewissen Zeiten, wo wir wissen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir zu gehen haben. Ganz sicherlich kann es das geben auf der einen oder anderen Party, ganz sicherlich. Ganz sicherlich gibt es Partys, von denen von vornherein klar ist, wenn nicht ein ganz göttliches, präzises Wort ist, gehen wir gar nicht erst dahin. Aber sie gingen hin und sie gingen nicht dahin in erster Linie, um sich zu amüsieren. Sie gingen dahin, um Jesus zu verherrlichen. Das war eine Examensfete. Und sie gingen hin und standen dort rum und beteten leise unter der Krawatte im Heiligen Geist. Und dann kam die Situation. Und da war eine Frau, die ihnen erzählte, eine junge Frau, dass sie Ängste hat, dass sie geplagt wird von Platzangst. Und sie kann nicht in enge, geschlossene Räume gehen. Und sie haben ihr erzählt über Jesus und über die Macht, die Jesus hat, diese Dinge zu zerstören. Und haben angeboten, für sie zu beten. Sie hat nicht gesagt, ich bin begeistert, das endlich zu hören. Aber sie war offen, dass mit ihr gebetet wurde. Und sie hatte ein Problem, was sich ja ganz klar ergibt, einfach aus dieser Platzangst. Sie konnte niemals, wenn sie ins Bad oder auf Toilette ging, die Tür zuschließen oder zumachen. Und das über Jahre. Sie konnte das nicht. Und sie haben mit dieser jungen Frau gebetet auf der Party. Ganz, ganz manierlich. Das sah von außen ganz locker aus. Weißt du, ich habe immer die Vorstellung gehabt, beim Hände auflegen, beim Heilen irgendwie, das ist so ein, du hast das Gefühl, wenn du es zum ersten Mal auf der Straße tust, Du denkst, alle Leute gucken auf dich. Aber als ich anfing zu beten für die Kranken, auf einmal fuhr ich mit völlig anderen Augen durch die Straße. Ich sah da Menschen stehen, unterhalten sich, der eine hat die Hand bei den anderen auf die Schulter und sie sprechen so miteinander. Und ich denke, beten die jetzt oder unterhalten die sich nur? Du siehst ganz, ganz viele Menschen, die sich berühren, nicht nur Liebespaare. Und so war das von außen her, auf der Party passte das total in den Rahmen. Sie standen da rum, kleines Grüppchen zu dritt, vielleicht noch ein Glas Sekt in der linken, standen da, die Hand so auf die Schulter und haben so ganz locker geplaudert. Und im Namen Jesu brechen wir diesen Geist der Angst über dem Leben dieses Menschen. Weiche jetzt, danke Jesus. Das war alles. Und als sie fertig waren mit Beten, überkam sie ein Bedürfnis. Zu verschwinden auf Toilette. Und zum ersten Mal haben sie gesagt, geh, du bist frei, Jesus hat gewirkt. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ging sie, ohne dass sie jemanden mitnehmen musste und der Wache stehen musste. Und sie schloss die Tür von innen ab und tat, was sie zu tun hatte, schloss wieder auf und kam heraus. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Das ist nur eine kleine Sache, die ich mir gemerkt habe, einmal an dieser Stelle. Und immer, wenn ich das lehre, an dieser Stelle kommt dieses Beispiel. Und sicherlich gibt es viele, viele andere Beispiele, die durch euch oder im Rahmen dieser Gemeinde schon geschehen sind. Aber es gibt einfach Beispiele, die kommen rein und dann sind sie da. Und wenn sie auch Jahre alt sind, ich behalte sie einfach. Das ist, worum es geht. Der Heilige Geist möchte der Welt die Augen auftun, dass da ein Stärkerer ist als Gebundenheit, als Qual und Bedrückung, Schmerzen. Und dieser Stärkere ist in dir und du lässt ihn heraus. Du gibst ihm Raum zu tun, was er tun möchte. Denk dran an das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Zeichen und Wunder sind nicht für dich, sondern die Zeichen und Wunder sind, weil Gott die Menschen draußen so sehr liebt. Und darum hast auch du einen Anspruch darauf, dieses zu sehen. Es sind keine Belohnungen für dich, sondern sind Liebesbeweise für die Menschen draußen. Und solange wir so denken, und ich weiß, ich habe früher so gebetet, oh Gott, lass mich ein Wunder sehen. Nur eins oder ein paar. Ich möchte so gerne ein Wunder sehen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich will Gott überreden, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun möchte. Das war immer mein Gefühl. Und darum habe ich auch im Beten so kleine Brötchen gebacken. Und fühlte mich wie so ein Bittsteller. Ich bete nicht, dass Gott das doch einmal tun möchte. Sondern ich sage, Gott, da draußen sind die Menschen und es gibt nichts anderes. Du weißt es besser als ich. Als Zeichen und Wunder, was sie erschüttern wird und offen machen wird. Und weil ich weiß, dass du sie liebst, deswegen weiß ich, dass Zeichen und Wunder kommen. Die müssen einfach kommen. Wenn Zeichen und Wunder nicht mehr kommen, dann wissen wir eins, Gott hat seine Liebe eingestellt. Aber Gott hat seine Liebe nicht eingestellt. Und wir müssen eine Erwartung haben an ihn, dass er mit uns arbeiten würde. Er würde mit uns arbeiten. Jesus sagt es hier, der Heilige Geist kommt zu euch. Und wenn er zu euch gekommen ist, wirkt er an der Welt. Vielleicht ist das der Grund, warum so wenig Power oder Salbung oder Gebetsgeist da ist, weil du immer nur dich um dich selber drehst. Fang einmal an zu beten für andere, für diese Stadt, für die Menschen, die du siehst, in den Bussen oder in den Autos auf der Straße. Und du wirst merken, dass etwas über dich kommt, eine Intensität, eine Dringlichkeit. Und du sagst, oh, wenn das so weitergeht, ich werde eine Gefahr für Satan. Ich kann schon spüren, wie er zittert. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er einen Horror kriegt. Und wie in seinen Augen ich ein Terrorist bin, der ihn terrorisiert. Du fühlst, dass du etwas tust. Du fühlst, dass du Bedeutung hast. Du fühlst, dass dein Gebetsleben bis in die Keller der Hölle hinab, in der Finsterniswelt einfach hineinreicht und wieder unten alles bröckelt und bricht und wie Erdbeben geschehen und wie da irgendwie einfach alles in Bewegung kommt. Du spürst, wie Macht da ist, die nicht von dir selber kommt. Und du bist ein Mittelsmann, du bist eine ganz wichtige Person. Dein Arm langt bis in die Herrlichkeit Gottes und dein Arm und deine Stimme reicht hinunter bis in die tiefsten Gewölbe der Finsternis. Und wenn du sprichst und das Machtwort aussprichst und du weißt, du sprichst das Wort Gottes und du tust das mit dem Bewusstsein, der Heilige Geist ist in mir und du hältst Händchen mit dem Heiligen Geist und sprichst das Wort und du weißt, der Heilige Geist wohnt im Wort und du sprichst das Wort, das Heilige Geist, das war's, jetzt hinterher und wumm, hast du einen Volltreffer da unten, eine volle Granate gelandet und da unten erbebt und zittert alles und schreit um Gnade. Du sagst, nichts da Gnade. Heiliger Geist, nächste Salbe, nachladen, wumm! Und das nächste Ding landet da unten. Der Heilige Geist will durch dich arbeiten. Du bist wie eine Kanone und du spuckst die Dinge aus. Weißt du, was eine Stalinorgel ist? Hast du mal Filme gesehen? Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, die Dinger so schnell zu laden. Aber es ist unglaublich. Die feuern eine Salbe nach der anderen ab. Und das ist, was du bist. Der Heilige Geist ist in dir. Und er will, sagt Jesus, hinaus. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Es fließt nur so von dir. Und das ist, wie es kommen wird, wovon Jesus sagt, dass in den letzten Tagen Gott von seinem Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Früher habe ich immer gelesen, Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und hier war ich, mehr oder weniger unbeteiligt, da war Gott und der Heilige Geist und da war die Welt und dachte, nun bitte. Aber was sagt Gott? Von seinem Geist wird er ausgießen. Wo ist der Heilige Geist? In dir. Und du schüttest ihn aus durch Gebet. Du schüttest ihn aus durch Beten im Heiligen Geist, durch Befehlen, durch das Wort Gottes, das du aussprichst. Gott will sein Wort bestätigen. Er will nicht dich bestätigen. Markus 16, was sagt es da? Sie gingen aus, Vers 20. Sie gingen aus und predigten an allen Orten. Also auch Kudamm, also auch Aldi. Das ist, wo ich meine Aldi-Theorie her habe. An allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort. Er bestätigte das Wort. Der Heilige Geist bestätigte nicht die Apostel. Mit meiner traditionellen Brille habe ich immer gelesen, ungefähr so. Sie gingen aus und predigten, die Apostel gingen aus, predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte die Apostel. Das ist nicht, was er sagt. Er bestätigt nicht die Apostel, er bestätigt sein Wort. Wenn wir wissen, dass wir sein Wort bringen, dann wissen wir eins, jetzt ist er dran. Und wir können so, nachdem wir mutig vorangegangen sind, uns zurücklehnen, aufschauen zum Heiligen Geist, sagen, Heiliger Geist, jetzt du, das war dein Wort, du weißt, was du mit deinem Wort tust. Jetzt bestätige dieses Wort. Du verkündigst, dass Jesus Sieger ist. Du verkündigst, dass da ein Stärkerer gekommen ist. Du verkündigst, dass du gesalbt bist mit dem Heiligen Geist. Du verkündigst, dass Jesus gesagt hat, wenn du auf Kranke die Hände legst, dann werden sie gesund werden. Du verkündigst das. Und dann kommt der Heilige Geist und er bestätigt das, was du verkündigt hast, wenn es mit dem Wort übereinstimmt. Und da kommt das nächste Beispiel, was mir einfällt, wenn ich sage, du musst es zuvor verkündigen. So wie du es verkündigst, wird es geschehen. Wenn du es vorsichtig, zurückhaltend anbietest, wird eine vorsichtige und zurückhaltende Reaktion kommen. Aber wenn du es kühn ankündigst, wenn du es sagst, das ist, was der Gott der Bibel, der nicht lügen kann, sagt in seinem heiligen Wort. Ich soll Hände auflegen und er wird das bestätigen. Wenn du das so ankündigst, dann wird etwas geschehen und eine kühne Reaktion wird kommen bei den Menschen. Und der Heilige Geist wird das wahr machen. Ihr kennt alle unsere Kerstin, die hier auch hier vorne singt zu Zeiten. Und sie hat das schon erzählt in der Gemeinde, aber das ist das Beispiel, was einfach jetzt in diesem Dings hier, das kommt einfach jetzt und das ist jetzt dran. Und sie war im Krankenhaus auf Station. Und sie hörte bei der Dienstübergabe, dass da ein gewisser Patient einen Besuch bekommen würde vom Orthopäden. Nee, nicht Orthopäden, vom orthopädischen, weiß nicht, wie man das nennt, der einen orthopädischen Schuh anfertigen sollte. Weil der Herr Professor persönlich das Bein vermessen hat. Und der Herr Professor persönlich hat festgestellt, das Bein ist um 1, jetzt weiß ich nicht genau, 8 cm zu kurz. Wenn du medizinisch nicht so gebildet bist, dann sagst du, naja, 1,8 Zentimeter, was soll denn das? Das ist doch eine Kleinigkeit. Aber Mediziner wissen, dass das und schon viel weniger Unterschied, dramatische Fehlstellungen des Beckens und dann eben Probleme in den Wirbelsäulenbereich hervorrufen kann. So, sie hörte davon und sie ging zu dem Patienten, kühl und siegesbewusst. nicht zitternd und irgendwie, wie sag ich es meinem Kind, sondern sie ging echt drauf zu und sie hat gesagt, hören Sie, ich habe gehört, dass Sie dieses Problem haben. Und er hatte viel schlimmere Probleme als das mit dem Bein. Er lag seit einer Woche nach einer Operation, wo eine Vene eingesetzt wurde, mit einem geschwollenen Bein und starken Schmerzen. Und konnte maximal mit zwei Krücken, oder wie man das heißt, Gehstützen, konnte er laufen, 100 Meter, maximal. Und sie sagte, ich bin Christ und ich glaube an die Bibel und mein Jesus hat mir schriftlich versichert, wenn ich Hände auf die Kranke lege, werden diese gesund. Möchten Sie, dass ich bete für Ihr Bein? Sie hat nicht gesagt, darf ich das mal probieren? Oder glauben Sie, dass etwas passieren würde? Fragen wir mal einen Menschen draußen, der zwei ungleich lange Beine hat. Glauben Sie, dass das länger wird, wenn ich jetzt bete? Das brauchen wir nicht zu fragen. Die wissen, dass es nicht länger werden kann. Jeder Mediziner weiß, dass es nicht geht. Und sie sagte, ich glaube, dass Gott eingreift, wenn ich jetzt für Sie bete. Möchten Sie, dass ich bete? Und sie betete für ihn. Und der lag im Bett. Und das Bein wuchs aus auf die volle Länge. Und dieser Mann, ich schätze, ich habe ihn gesehen, dass er so in den 60ern irgendwie ist, so ungefähr. Dieser Mann, als er sah, bei lebendigem Leibe, wie sein Bein auswuchs, er weinte wie ein kleines Kind. Und dann holte sie ihn aus dem Bett und stellte ihn hin. Und dann fing er an zu laufen. Und er stellte fest, dass er laufen konnte, ohne Krücken. Er stellte fest, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Und er lief den Gang auf und ab. Und ab und zu blieb er stehen und erinnerte sich wieder daran, was passiert war. Und er war so überwältigt, dass er zwischendurch immer wieder in Tränen ausbrach und weinte. Und die Schwellung in den Beinen ging zurück. Die Schmerzen, die er eine Woche hatte und hatte starke Schmerzmittel genommen, waren weg. Und dann sah sie ihn, wie er lief. Und da war noch etwas im oberen Bereich des Oberkörpers, der Schulter, irgendwas war noch schief. Und sie holte ihre Kollegin, die nicht gläubig ist, und hat gesagt, das erste Wunder hast du verpasst. Guck dir jetzt das zweite an. Und ihre Kollegin stellte sich daneben und sie betete für diesen Mann und befahl der schiefen Schulter, sich aufzurichten und den ganzen Bereich dort einfach korrigiert zu werden. Und der Mann stand wie eine Eins. Und er ging über die Station auf und ab, immer hin und her. Und er schaute sich vor diesen großen Spiegeln, wo die Krankengymnasten da üben mit den Patienten an. Und er sagte, noch niemals ist er so gerade gelaufen. Und dann ging er zum Telefon und rief seine Frau an. Und hat gesagt, du musst sofort kommen. Und sie hat gesagt, sie kann nicht kommen, weil sie diese Lockenwickler drin hat. Und er hat gesagt, du musst kommen. Und dann kam sie, weil sie musste. Und dann ist er in diesem großen Komplex bis zur Pforte, und das ist durch mehrere Häuser, bis zur Pforte ihr entgegengegangen und hat da auf sie gewartet. Und hat gesagt, Jesus hat mich geheilt. Und die Frau sagt, ja, ich habe schon mal gehört, da gibt es Leute, die haben magnetische Hände. Nein, sagt er, die Schwester hat gesagt, es war Jesus. Er, knackige Heide, sagt, es war Jesus. Und dann ging er über die Station und hat allen, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, gesagt, Jesus hat mich geheilt. Und am nächsten Tag kamen die Ärzte. Und es ging schon das Gerücht rum, was passiert war. Und die Station hat sich gespalten. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. So ist es, wenn Wunder passieren. Wie bei Jesus. Plötzlich merkst du, die Pharisäer sind gar nicht ausgestorben. Auch das ist so eine Lehre, die gar nicht stimmt. Warum gibt es so viele Passagen im Neuen Testament, Jesus und die Pharisäer, wenn es die heute gar nicht mehr gibt? Für was? Aber wenn wir hineinkommen in das Wirken des Heiligen Geistes und Wunder durch uns geschehen, wir entdecken unter anderem auch, dass die ganze Geschichte mit den Pharisäern heute noch aktuell ist. Und wir fangen an, dieselben Erlebnisse zu machen mit den Pharisäern heutzutage, wie Jesus sie damals hatte. Und da gibt es eine Menge zu lernen und darum hat Jesus oder der Heilige Geist beschlossen, so viel in den Neuen Testament hineinzutun, in den Evangelien, über die Pharisäer. Und dieser Mann wurde dann am nächsten Tag entlassen. Womit sie bewiesen haben, dass er doch geheilt war. Der Orthopäde mit seinem Schuh ist niemals mehr gekommen, er wurde abbestellt. Sie haben zwar gesagt, ein Bein kann nicht nachwachsen, aber der Orthopäde wurde abbestellt. Womit sie beweisen, es ist doch nachgewachsen oder irgendwie, jedenfalls ist es gleich. Und der Heilige Geist will solche Taten durch uns tun. Das ist, warum er zu dir gekommen ist. Das ist, warum er in dir wohnt. Er ist fähig. Stell dir mal vor, du wirst diese Dinge erleben. Du wirst nicht mehr so ruhig sitzen, wie du heute Abend hier sitzt. Du wirst begeistert sein über den Heiligen Geist in dir und über die Gemeinschaft und Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und du sagst nach jedem Wunder, mehr Heiliger Geist, mehr, 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 das reicht mir nicht, noch mehr, noch mehr. Und du pflegst eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Du redest mit ihm, er redet zu dir. Du wirst sehr, sehr viel in Sprachen reden. Da, wo andere dann irgendwie abschalten, schaltest du an und redest im Heiligen Geist. Wenn du Auto fährst und wenn du deinen Einkaufswagen schiebst, du fährst da rum und sagst, Heiliger Geist, ist es die oder die? Du bist voll auf Draht, du hast deinen Polizeifunk eingeschaltet, du weißt, von wo die Informationen kommen. Du bist bereit für das Ding, vorbereitet. Und diese Dinge, wenn sie jetzt anfangen zu geschehen, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und da mal ein bisschen, sie werden aufgrund dieser Dinge, in die wir hineinwachsen, die für uns Realität werden, sie werden in einer großen Fülle sich ereignen. Und es wird Stadtgespräch sein, Landesgespräch sein, Wunder geschehen wieder. Nicht nur in den großen Evangelisationen von unserem lieben Reinhard Bonnke. Jemand stellte fest, es ist der erste Deutsche, durch den wirklich etwas passiert. Aber nicht der Einzige. Wir sind auch noch da. Wir sind noch in der Schule und wir lernen, aber wir sind im Kommen. Wir sind im Kommen. Der Heilige Geist gibt Zeugnis und sagt, Mann, das ist genau deine Sache. Du bist auch ein Kandidat für diese Dinge. Wenn du hörst auf den Heiligen Geist, während ich das hier entfalte, er wird sagen, hey, das ist es, ab geht die Post, da geht's lang. Vergiss den Schmarrn von Kraftlosigkeit und Saftlosigkeit und Langeweile und von wegen, die Wunder sind ausgestorben. Der Heilige Geist ist in dir und er wird es tun. Er ist bereit, er ist in Form. Mann, er kann durch dich heilen. Nicht wegen dir, sondern wegen der Menschen draußen wird er es tun, sogar durch dich. Stell dir das vor. Sogar solche Menschen wie uns wird er gebrauchen. Weil der Heilige Geist eins im Blick hat, Jesus zu verherrlichen. Er will Jesus verherrlichen. Und wie wird Jesus verherrlicht? Indem Jesus zum Zuge kommt. Indem Jesus durch uns das tun kann, was Jesus damals getan hat. Und dann gibt es die Frommen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob diese Wunder von oben oder von unten kommen. Jeder Außenstehende kann das sehen. Schau einfach an, wem die Ehre gegeben wird. Wenn ein Lot geheilt wird, wem wird die Ehre gegeben? Dann weiß ich, wo das herkommt. Weil der, durch den es geschieht, nimmt sich auch nachher die Ehre. Und in der Bibel heißt es, wenn Jesus geheilt hat, dann verherrlichten sie ihn. Sie verherrlichten Gott. Sie priesen Gott mit lauter Stimme. Warum? Weil sie wussten, dass es von Gott kam. Die Ehre und der Preis geht dahin, wo der Absender herkommt. Von wo der Absender dieses Wunder geschickt hat. Und der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Jesus sagt, er wird euch alles lehren und erinnern, all das, was ich euch gesagt habe. Er wird euch erinnern, er wird euch lehren. So, das heißt, er wird wirklich reden zu dir. Ich war ein sehr, sehr vergesslicher Mensch. Und der Heilige Geist hat enorme Dinge getan. Und ich erlebe das regelmäßig. Ich stürze aus dem Haus, weil ich es meistens sehr eilig habe, in der einen Hand meinen Koffer, in der anderen meinen amerikanischen Kaffeepott und ich hechte zum Auto. Und mir fällt etwas ganz, ganz Wichtiges ein, was ich tun muss. Was ich mitnehmen muss oder was ich nicht gemacht habe. Immer zur richtigen Zeit einfach bekomme ich diese Dinge. Weil ich ihm vertraue, dass er mich lehrt. Weil ich weiß, dass er da ist. Dass er mir Dinge sagt. Vor ein paar Monaten sollte ich eine Reise machen, sollte dafür von jemand eine Einladung bekommen, ein Visum aufgrund der Einladung. Und das ist oftmals schon recht knapp gekommen. Aber ungefähr 14 Tage vor dem Reisetermin plötzlich spüre ich, dass ich von mir aus, zwar eine andere Form, weil diese Form nicht möglich ist, aber von mir aus ein Visum beantragen soll für diese Reise. Ich dachte, warum das? Diese Person hat das für mich beantragt, das wird in wenigen Tagen kommen und dann kann ich reisen. Und ich spürte, wie ich selber ein Visum beantragen sollte. Und ich dachte, okay, ich werde das tun. Und ich beantragte dieses Visum, ein Eintagesvisum, weil es ja anders nicht geht. Und bis zum Tag der Reise kam das andere Visum gar nicht. Stattdessen kam ein Telefonanruf, oh, ich habe vergessen, dein Visum einzureichen. Es tut mir so leid, du kannst diesmal nicht fahren. Ich sage, doch, ich kann fahren, ich habe selber ein Visum. Weil der Heilige Geist mich erinnert hat. Ich sage, liebe Schwester, gräm dich nicht, sei nicht betrübt, ich habe schon den Ausweg. Der Herr hat es gewusst und er hat dir vergeben, ich gebe dir auch. Und es wird trotzdem laufen. Er ist da, er will dich lehren, er will zu dir reden. Wenn wir etwas verlieren zu Hause, wir machen keine hektischen Suchaktionen mehr wie früher, wo die ganze Unordnung dann noch größer wird, sondern wir sagen, Heiliger Geist, du weißt, wo es ist und du zeigst uns. Und so lernen wir das Wort der Erkenntnis zu Hause. So eine perfekte Ordnung ist gar nicht so gut. Du willst vielleicht das Wort der Erkenntnis gar nicht lernen. Ah nee, das war nicht theologisch sauber. Aber wenn es nun mal so ist, dann kann das der Heilige Geist benutzen. Und kann dich lehren, das Wort der Erkenntnis. Und es kommt plötzlich, du suchst nichts, du machst nichts, du ziehst da nichts herbei, sondern plötzlich ist es da und du gehst zu dem Schrank, öffnest die Tür, gehst zu dem Anzug, greifst da rein und zupp, da ist es. Und nicht viele Sachen suchen, apropos Anzug, auch der Heilige Geist ist für all diese praktischen Dinge notwendig. Ich mag es nicht, Stunden zu verbringen im Kaufhaus. Ich sage, Heiliger Geist, du weißt, was der richtige Anzug ist, was der richtige Preis ist. Und ich jage hinein. Einmal habe ich in 15 Minuten einen wunderbaren Anzug gekauft. Parkplatz, reingerannt, die Reihen lang, tschupp, der. Rausgezogen, anprobiert und wieder ausgezogen, zur Kasse bezahlt. Und es war genau alles wunderbar, ohne zu ändern oder irgendetwas. Ein super Anzug. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Rechne mit ihm, verlange einfach seine Gemeinschaft und er wird zu dir reden. Amen.